Es ist schön, dass wir uns Zeit lassen dürfen damit. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen ungewohnt gewesen ist heute, dass wir das Dankopfer so kurz vor der Predigt eingesammelt haben, wo alles ruhig ist. Aber so ein Dankopfer ist nicht irgendwie eine Pflichtlektüre oder irgendetwas, was man eben halt so macht, sondern so ein Dankopfer ist ein Ausdruck an uns, wie sehr wir Jesus Christus lieb haben. Und ich fand es wunderbar, dass Sibylle den Zeitpunkt nach dem Abendmahl gewählt hat, weil wir auch mit dieser Gabe Jesus sagen dürfen, du, wir haben dich lieb, ich habe dich lieb. Du bist mein Herr, du bist der Herr über mein Leben und ich will mit allem, was ich bin und habe, dir wirklich dienen. Deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir uns damit Zeit lassen dürfen. Wir sollten das viel, viel öfter tun. Christian, machst du die erste Folie an? Danke. Mein Herz ist sehr, sehr voll. Und deswegen weiß ich auch heute nicht so genau, wie die Predigt tatsächlich laufen wird. Und deswegen habe ich mit Absicht auch heute gesagt, ich möchte keine Kanzel haben, weil ich mich frei bewegen möchte. Und weil ich euch das geben möchte, mitgeben möchte, was Jesus mir in den letzten Monaten aufs Herz gelegt hat, wo er mit mir in die Schule gegangen ist, wo ich manchmal Stunden und Tage gerungen habe, bis ich ihn verstanden habe. Keine Sorge, es wird keine Predigt aus meinem Leben. Das wird es nicht. Es wird eine Predigt aus dem Herzen Gottes. Es gibt zwei Themen, die man in einer Predigt möglichst niemals verwenden sollte. Das eine Thema ist Sex und das andere Thema ist Geld. In der Gemeinde Gottes ist es häufig so, dass genau über diese beiden Themen so gut wie nie gesprochen wird, weil diese beiden Themen etwas gemeinsam haben, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht denkt. Es ist Privatsache. Und es geht niemandem etwas an. Es gibt auf dieser Welt gibt es Gesetze, nicht die Gesetze, die wir kennen. Wenn draußen auf der runden Tafel draufsteht, dass man 60 fahren soll, oder wenn die rote Ampel da ist oder die grüne Ampel, das sind alles Gesetze, ist ganz klar. Aber es gibt auch Gesetze, die wir gar nicht beeinflussen können, die wir auch nicht gemacht haben. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir es dann umgewandelt haben und auf diese Art und Weise fliegen können. Bis zum Mond, wenn es sein muss. Und darüber hinaus. Und diese Gesetze, die bewirken etwas. Das Gesetz der Schwerkraft bewirkt, dass wir hier auf diesem Planeten überhaupt leben können. Das Gesetz der Schwerkraft bewirkt, dass wenn uns irgendetwas runtergefallen ist, wir nicht eine Leiter holen müssen und es von der Decke holen müssen. Und so gibt es auch geistliche Gesetze. Und diese geistlichen Gesetze, die bewirken auch etwas. Die bewirken etwas in der unsichtbaren Welt. In der Welt, die wir nicht jeden Tag sehen, manchmal sehen wir sie, manchmal gibt uns Gott einen Einblick in seine Welt. Durch Visionen, durch Träume, durch Bilder, das wissen wir. Aber in der Regel wissen wir nicht und spüren wir auch nicht, was sich tatsächlich in der unsichtbaren Welt tut. Aber es gibt Gesetze, die eben halt tatsächlich in der unsichtbaren Welt etwas bewirken. Es gibt mehr als drei Gesetze. Aber ich habe mal drei Gesetze herausgewählt, weil diese drei Gesetze mir in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel gesagt haben. Das ist einmal das Gesetz von Saat und Ernte. Zum Zweiten ist es das Gesetz des kreativen Redens. Und das Dritte ist das Gesetz der Übereinstimmung. Wenn ich heute über alle drei Gesetze predigen wollte, wären wir wahrscheinlich heute Abend erst fertig, vielleicht auch noch nicht mal. Weil das eine Fülle ist, die ich selbst nicht wusste. Und deswegen werde ich mich heute auf das allererste Gesetz beschränken, nämlich das Gesetz von Saat und Ernte. Und die beiden anderen Gesetze müssen wir mal gucken, wann sich die Gelegenheit ergibt, beziehungsweise wann es dran ist, dass wir diese anderen beiden Gesetze, das Gesetz des kreativen Redens und das Gesetz der Übereinstimmung, miteinander angucken dürfen. Saat und Ernte. Jeder Bauer, jeder Kleingärtner, jeder, der eine Blume gepflanzt hat, jeder, der sich überhaupt so ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß, wenn ich irgendwie etwas zu essen haben möchte, wenn ich mich an etwas erfreuen möchte, wenn ich etwas sehen möchte, dann muss ich vorher was tun. Ich muss säen. Und wir zu Hause haben einen Garten und ich bin kein Kleingärtner. Und ich habe auch keinen grünen Daumen. Das Einzige, was bei uns wächst, das sind ein paar Erdbeeren. Und diese Erdbeeren, die wachsen auch nicht so richtig. Ich habe mal vor Jahren, weil meine Frau sich das gewünscht hat, habe ich mal so ein Beet angelegt, wo dann eben halt mehr als nur Erdbeeren wachsen sollten, nämlich zum Beispiel Salat sollte da wachsen und dann sollten da Möhren wachsen und auf einem anderen Feld sollten Kartoffeln wachsen und all so etwas. Das habe ich nur ein einziges Jahr gemacht. Weil es Menschen gibt, die das besser können als ich, scheinbar. Jedenfalls, der Salat, der wuchs aber viel zu dicht nebeneinander. Ich hatte vorher vergessen, den vorzusehen und dann waren da ganz viele kleine Pflanzen und dann musste ich sie irgendwie versuchen zu versetzen. Das ging natürlich nicht, mitten im Garten. Sowas macht man ja schließlich vorher. In einer Extraschale, habe ich mir dann sagen lassen. Also da wuchs da nichts und die Möhren, die wurden, als es noch gar nicht ganz da waren, wurden sie wieder gefressen von irgendwelchen Schädlingen. Also kurz und knapp, ich habe es einfach aufgegeben. Ich habe gesagt, es gibt Kaufhäuser, wo ja Leute was hingelegt haben. Ich beschränke mich lieber auf die Dinge, die ich kann und wo ich mich nicht dann darüber ärgern muss. Aber bevor eben halt so etwas wachsen kann und wenn man sich dann damit auskennt, mit dem, wie man eben halt dann damit umgeht, was man vorher tun muss, muss man eben halt Samen sehen. Und wenn man möchte, dass eben halt nicht nur ein Same aufgeht, wo man ja gar nicht genau weiß, ob der tatsächlich aufgeht, muss man möglichst viele Samen sehen. In der Gewissheit, dass irgendwo etwas wachsen wird. In der Bibel haben wir unendlich viele Stellen, wo es um Saat und Ernte geht. Da gibt es das fünffältige Wasser, das fünffache Ackerfeld, ich danke dir, Sibylle. Da gibt es das fünffache Ackerfeld, da gibt es den Bauern, der gesät hat, da gibt es Menschen, denen Saatgut anvertraut worden ist und so weiter und so fort. Und ich war erstaunt, dass alle diese Stellen in einem Zusammenhang stehen. Sie stehen nämlich in dem Zusammenhang, dass es gar nicht primär darum geht, dass irgendwo etwas wächst. Dass irgendwo Kartoffeln wachsen, dass irgendwo Getreide wächst oder sonst irgendwie etwas. Sondern alle diese Stellen, die haben etwas damit zu tun, mit dem, was wir gerade eben in aller Ruhe getan haben. Wir haben etwas gesät. Etwas von dem, was Gott uns anvertraut hat. Etwas von dem, wo er uns Möglichkeiten gegeben hat, dass wir es bekommen. Etwas von dem, worüber man in der Gemeinde nicht spricht. Alle diese Stellen in der Bibel haben mit Geld zu tun. Und das Erste, was mir dabei bewusst geworden ist, ist, dass Jesus sagt in all diesen Stellen, dass ich ein begabter Mann bin, dem er dieses Geld anvertraut hat. Hast du das gewusst? Du bist eine Frau, ein Mann, dem Jesus, dem Gott Geld anvertraut hat. Und nicht nur ein wenig, sondern alles. Alles, was wir hier auf diesem Globus haben, alles, was wir hier auf diesem Globus sehen, alles, was in dieser Gemeinde ist, alles, was in deinem Portemonnaie ist, alles, was auf deinem Bankkonto ist, alles, was bei dir zu Hause in den Schränken ist, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu dir und zu mir. Nun sagst du vielleicht, aber wieso? Ich habe doch gerade eben eine neue Arbeitsstelle bekommen. Wieso? Ich ackere doch seit 20 oder 30 oder 40 Jahren wie ein Tier, damit eben das, wovon du gerade eben redest, überhaupt da ist. Genauso ging es mir auch. Und zwar die gesamte Zeit meines Lebens, hätte ich fast gesagt, als Baby natürlich noch nicht. Aber seitdem ich eben halt zur Schule gehe und seitdem ich weiß, dass es was mit Arbeit zu tun hat und mit Schweiß zu tun hat und mit Anstrengung zu tun hat und mit Ängsten zu tun hat und auch mit Fleiß zu tun hat, wenn wir irgendetwas erreichen wollen. Seitdem weiß ich eben halt, dass ich derjenige bin, der etwas dafür tun muss, damit überhaupt irgendetwas entsteht. Und seitdem ich verheiratet bin und wir eine Familie gegründet haben, weiß ich, diese Verantwortung liegt nicht nur auf meiner Persönlichkeit, sondern ich habe Verantwortung zu tragen für meine Familie. Und das stimmt auch. Mit einer einzigen Ausnahme. Es ist nämlich gar nicht so, dass ich derjenige bin, der das alles erwirtschaften kann. Wenn Gott mir nicht seit 22 Jahren meine Arbeitsstelle gegeben hätte, wenn Gott mir nicht die Fähigkeit dazu gegeben hätte, mich zu bewerben, wenn Gott mir und dir nicht die Fähigkeit gegeben hätte, eine Sprache zu lernen, rechnen zu können, sprechen zu können, dann wäre das alles nicht, was ich eben halt sehe. Und als ich angefangen habe, das zu begreifen, wirklich angefangen habe, das zu begreifen, da merkte ich, wie schön es doch ist zu wissen, ich darf ein Verwalter sein. Und ein Verwalter ist derjenige, der, wie das Wort eben halt schon sagt, etwas verwaltet. Nämlich das, was mir gar nicht gehört. Und weil ich ein Verwalter bin, deswegen liegt auch nicht die Verantwortung auf meinen Schultern. Die Verantwortung für das Verwalten, ja. Aber nicht die Verantwortung für das Erwirtschaften. Die liegt nicht auf meinen Schultern. Es gibt noch ein zweites Thema, worüber ich mit euch sprechen möchte. Trachtet zuerst nach dem Reich. Darüber haben wir schon sehr, sehr viel in der Vergangenheit gehört. Wohlstand ist nicht selbstsüchtig. Der Zehnte. Und wir vertrauen auf Gott. Sei ein treuer Verwalter. Ich habe es gerade eben schon kurz angesprochen. Wir und wir alle, egal was uns Gott anvertraut hat, wir sind seine Verwalter. Und ich finde, das ist so tröstend, das ist so mutmachend, das ist so eine Erleichterung, weil ich mich nämlich eben nicht mehr selber so anzustrengen brauche. Klar, die Arbeit wird nach wie vor Schweiß bedeuten. Klar, die Bewerbung muss ich nach wie vor schreiben. Klar, die Prüfung muss ich auch bestehen. Aber ich darf mit jedem Tag meines Lebens, darf ich es erleben und erfahren, dass es eben halt nicht nur am Sonntagmorgen gilt, wenn wir im Gottesdienst sind, dass Gottes Gegenwart da ist, sondern sie ist an jedem neuen Tag da. Sie ist da, wenn ich mich bewerbe. Sie ist da, wenn ich morgens müde aufstehe und mich frage, meine Güte, soll ich denn jetzt tatsächlich wieder dahin gehen? Sie ist da, wenn ich in die Uni gehe. Sie ist da, wenn ich irgendwelche Prüfungen zu schreiben habe und zu bestehen habe. Sie ist da, wenn ich eine Doktorprüfung, wo ist unser Doktor? Da. Wenn ich eine Doktorprüfung ablegen durfte und auch bestehen durfte. Sie ist da, wenn ich eine neue Arbeitsstelle bekommen habe, Lara. Ich freue mich darüber, dass das passiert ist. Wo ist sie? Bei den Kindern, draußen, wunderbar. Sie ist da, wenn wir mit unseren Kindern unterwegs sind. Sie ist da, wenn wir zu Hause sind. Sie ist da, wenn wir Essen kochen. Sie ist da, wenn wir aufräumen. Sie ist einfach da. Diese Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes. Und ich bin sein Verwalter. Für all das, was er mir jeden Tag eben halt anvertraut hat. Diese Geschichte kennt ihr alle in 1. Mose 12, 1 bis 3. Das ist die Geschichte von Abraham. Abraham kannte Gott überhaupt gar nicht. Er hat nichts dafür getan, dass Gott mit ihm überhaupt gesprochen hat. Er hat sich nicht erstmal hingekniet und ihn angebetet. Er war in keinem Gottesdienst. Er hat nicht irgendetwas geleistet, sondern Gott hat ihn angesprochen. Warum? Weil Gott einen ganz bestimmten Plan mit ihm vorhatte. Weil Gott ein ganz bestimmtes Ziel hatte. Und dieses Ziel warst du und war ich. Und dieses Ziel bist du und dieses Ziel bin ich. Abraham, der Glaubensvater, dem wurde verheißen, ich will mit dir sein, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir alle wissen, dass dieser Segen Abrahams nicht nur für Abraham gegolten hat. Und er hat auch nicht nur für die Menschen im alten Bund gegolten. Und er gilt auch nicht nur für das Volk Israel. Sondern dieser Segen, den Gott dort ausgesprochen hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, der gilt dir und der gilt mir. Merkst du, dass du nichts für diesen Segen tun kannst? Merkst du, dass du für diesen Segen nichts zu tun brauchst? Abraham ist in eine große Schule gegangen. Das, was Gott ihm verheißen hat, das ist eingetreten. Er hat alles zurückgelassen. Das, was ihm wichtig gewesen ist, wofür er gearbeitet hat, seine Freunde, seine Verwandten, alles, hat alles stehen und liegen gelassen. Warum? Nicht, weil Gott die Autoritätsperson ist, die ihm angedroht hat, wenn du das nicht tust, dann werde ich dich strafen. Dann werde ich ganz viel Unheil über dich bringen. Dann werde ich dich vernichten. Nicht deswegen ist er losgegangen. Sondern Abraham hat gewusst, wenn Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das kann ich nicht hier an diesem Ort tun, sondern das tue ich an dem Ort, den ich für dich ausgesucht habe, für dich und deine Nachkommen. Dann gehe ich deswegen. Weil nämlich alles das, was ich hier jetzt habe, nichts gegenüber dem ist, was ich bekommen werde. Und so geht Abraham los mit seinem Neffen, mit seinem ganzen Besitz, was er hat. Und das war viel, das war sehr, sehr viel. Und es wurde immer mehr und immer mehr auf dem Weg. Und irgendwann war es so viel, dass wir lesen, dass diese beiden Familien keinen Platz mehr hatten. Und vor allen Dingen die Herden hatten keinen Platz mehr. Und die Hirten, die diese Herden zu weiden hatten, die zankten sich ständig über irgendwelche Wasserstellen und über irgendwelches Gras. Und das ging so überhaupt gar nicht mehr. Und Abraham sagt zu Lot, seinem Neffen, du pass auf, so geht das nicht mehr, wir müssen uns trennen. Such du dir das aus, wo du hingehen möchtest. Gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Gehst du zur Linken, dann gehe ich zur Rechten. Und das war an einer Stelle, wo es Gegensätze gab, größer gibt es schon gar nicht mehr. Auf der einen Seite war Wüste, da wuchs nichts, so wie bei mir im Garten. Nur, dass es viel heißer ist als bei mir im Garten. Und auf der anderen Seite, da wuchs alles. Soweit das Auge reichte, war grünes Gras, war einfach hervorragend anzusehen. Die ganze Natur, es war einfach die Oase für die Herde. Und Lot sagte, da gehe ich hin. Und er ging. Und Abraham hatte nicht den Mund zu voll genommen. Und Abraham war jetzt auch kein besonders demütiger Mann oder irgendwie sowas ähnliches. So nach dem Motto, okay Neffe, ich bin ja viel älter als du, ich lasse dir den Vortritt. Das war nicht seine Beweggründe. Sein Beweggrund war der, ich bin ein Segen. Ich werde ein Segen sein. Und Gott hat zu mir gesagt, ich werde dich segnen. Und das, was ich jetzt hier vor Augen sehe, die öde Landschaft, kein Gras, keine Wasserschelle, nichts, kein gar nichts, was normalerweise nach irdischem und nach menschlichem Ermessen den Tod seiner gesamten Herde und seines gesamten Reichtums verursacht hätte, das war für ihn überhaupt nicht da. Weil er sich auf das verlassen hat, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott verspricht ihm nach dieser Trennung von Lot einen noch viel größeren Segen. Und er verspricht es nicht nur, sondern er hält es ein. Seine Herde wächst und wächst und wächst, obwohl überhaupt kein grünes Gras da ist. Gott lässt Gras wachsen. Gott verändert die Natur. Gott gibt seinen Segen. Und wieder hat Abraham nichts dafür getan. Ein anderer Verwalter, den lernen wir kennen. David nämlich. In 1. Chronik 29 lesen wir seine Geschichte. Es ist einfach spannend, das mal zu lesen. Mach das mal zu Hause. Das ist kurz vor seinem Tod. David hatte eigentlich vorgehabt, den Tempel zu bauen. Und Gott hat zu ihm gesagt, nein, nicht du wirst den Tempel bauen, sondern Salomo, dein Sohn, wird den Tempel bauen. Und David rebelliert nicht, sondern ganz im Gegenteil, er sagt, okay, dann werde ich etwas zurücklegen. Nicht für meinen Sohn, sondern etwas zurücklegen, damit der Tempel in der Ausstattung sein kann, wie es Gott gebührt. Das ist ein Haus Gottes. Und David legt für diesen Bau nach heutigem Wert 20 Millionen Euro an Gold und 20 Milliarden Euro an Gold und 6 Milliarden Euro an Silber zurück. Und kurz vor seinem Tod macht er nochmal ein weiteres Geschenk, nämlich in Höhe von 3,5 Milliarden Gold und 128 Millionen Silber. Euro Silber. Und können wir natürlich sagen, okay, das war ja ein König. Und König ist ja bekanntlich reich. Und seine Untertanen haben meistens überhaupt kein Geld. Als die Anführer des Volkes das gesehen haben, was der König David dort tut, da sammeln sie in dem Volk 10 Milliarden Euro an Gold und Silber an einem einzigen Tag zusammen. So sehr sind sie begeistert von dem, was David da tut für den Tempel Gottes, der noch gar nicht da ist, der erst gebaut werden soll. Eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Begebenheit für das Verwaltersein im Namen Gottes. Und wir lesen, und das Volk war fröhlich und es gab von ganzem Herzen freiwillig. Ist das nicht wunderbar? Die haben das nicht gegeben, weil der König David es ihnen befohlen hat. Die haben das nicht gegeben, weil sie auf irgendeine Art und Weise Zwang dahinter gesehen haben, sondern sie waren fröhlich. Und sie gaben es von ganzem Herzen freiwillig. Und David sagte, jetzt kann ich es gar nicht richtig lesen, deswegen lese ich es mal hier. Jahweh, unser Gott, all das, was wir hier bereitgestellt haben, um deinem heiligen Namen ein Haus zu bauen, ist ja aus deiner Hand gekommen. Und das alles gehört dir. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und dass Aufrichtigkeit dir gefällt. Ich habe das alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und habe jetzt mit Freude gesehen, dass auch dein hier versammeltes Volk dir bereitwillig gegeben hat. Denk vielmehr an Yahweh, dein Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat. Das lesen wir in 5. Mose 18, Vers 8. Es geht also nicht um unser Leisten, es geht nicht um unser Können, es geht nicht um das, was wir im Schweiße unseres Angesichtes erarbeiten müssen, sondern es geht um den Segen Gottes. Und wir haben schon eine Menge über das Wort gehört, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Sibylle hat darüber gesprochen, Martina hat darüber gesprochen. Und ich möchte heute nochmal einen weiteren Schwerpunkt darauf legen. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann haben wir gehört, dann geht es darum, dass es ein Herrschaftswechsel vollzogen wird. Dann geht es darum, dass Gott an jedem neuen Tag nicht nur mit uns ist, sondern dass wir ihn repräsentieren, da wo wir sind. Und da ist nichts ausgenommen. Und weil das so ist, deswegen dürfen wir auch und deswegen sollen wir auch das, was Gott uns anvertraut hat, nämlich das Geld, unter seine Herrschaft stellen. Und genauso wie Abraham es erlebt hat und es als Segen nicht nur empfunden hat, sondern als Verheißung für sich in Anspruch genommen hat, darfst du und darf ich diese Verheißung in Anspruch nehmen, dass er uns nämlich segnen wird. Wir lesen in Matthäus 10, Vers 17 bis 27 die Geschichte von dem reichen Jüngling. Der wollte wissen, wie er gerettet wird. Das war sein großer Wunsch. Jesus macht ihm klar, wer er ist, nämlich der fleischgewordene Gott. Er sagt: Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Daraufhin lässt der reiche Jüngling das Wort gut weg und spricht von da an nur noch von Meister. Aber er denkt, er hat jegliche Voraussetzung erfüllt, um gerettet zu werden. Er hat alle Gebote gehalten, die es überhaupt gab. Aber sein Vertrauen in Geld lässt ihn am Ende enttäuscht und traurig weggehen. Es ist nicht der Reichtum, den dieser reiche Jüngling hat, sondern es ist das Vertrauen in seinen Reichtum, der ihn am Ende enttäuscht und traurig weggehen lässt. Sein Herzenswunsch, gerettet zu werden, hat nicht ausgereicht, um diesen Reichtum, diese Macht des Reichtums zu überwinden. Wir sind heute hier versammelt in diesem Gottesdienst, weil wir erleben möchten und weil wir es immer wieder erleben möchten, was es bedeutet, dass Jesus uns gerettet hat. Und wenn du in diesem Gottesdienst bist mit dem Wunsch, ein anderes Leben zu führen, als du bisher geführt hast, mit dem Wunsch einfach zu erleben, dass du nicht mehr alleine zurechtkommen musst mit dem, was dir ständig auf den Schultern lastet. Wenn du diesen großen Wunsch hast, auf irgendeine Art und Weise dein Leben verändern zu können, dann habe ich eine super Botschaft für dich. Du bist hier genau richtig. Denn Gott ist hier in diesem Raum und Jesus Christus ist uns vorhin im Brot und Wein begegnet. Es ist nicht irgendwie eine Sitte, die man da so macht, sondern wir durften schmecken und sehen, dass Jesus Christus für uns, für dich ans Kreuz gegangen ist. Aber er möchte gerne dein ganzes Leben. Und er möchte auch deine Unsicherheit. Und er möchte auch deine Resignation. Und er möchte auch deine Angst, wenn du vielleicht schon in der Mitte des Monats aufs Konto guckst und siehst, oh, das reicht wieder nicht. Das möchte er alles haben. Jesus, geht es um dein Herz. Es geht ihm nicht um deinen Verstand. Jesus, geht es um dein Herz, wenn am Sonntagmorgen hier im Gottesdienst das Opferkörbchen vorbeigeht und du vielleicht sagst, was tue ich denn da jetzt rein? Oh, und Mist, ich habe wieder mal vergessen, Geld mitzunehmen. Oh, und dann kram ich doch mal eben kurz in meine Hosentasche. Oh, da ist ja noch 2 Cent drin, die tue ich jetzt rein. Aber eigentlich, nee, das kann ich doch eigentlich gar nicht machen. Ihr Lieben, lasst uns aufhören. Lasst uns aufhören, bei dem Thema Geld anzufangen zu rechnen. Lasst uns aufhören, Mathematik zu spielen. Lasst uns aufhören, wenn es um das Reich Gottes geht, zu sagen, 1 und 1 ist 2 und mehr habe ich nicht. Lasst uns aufhören, zu meinen, wir wären arme Menschen. Ich weiß selber, dass es Unterschiede gibt auf dieser Welt. Ich weiß selber, dass der eine mehr und der andere weniger hat. Aber darum geht es Gott überhaupt gar nicht. Es geht ihm um dein Herz. Es geht ihm, dass du ihm sagst, Jesus, das ist jetzt das, was du mir anvertraut hast. Und ich werde es verwalten, als treuer Verwalter. Und es ist deine Sache, weil du es mir nämlich gegeben hast. Und du hast gesagt, du wirst mich segnen und ich soll ein Segen sein. Und deswegen fange ich es nicht an zu rechnen, sondern ich gebe es mit fröhlichem und mit mutigem Herzen. Warum? Nicht deswegen, weil du mich bestrafst. Nicht deswegen, weil du mich zwingst. Nicht deswegen, weil ich irgendwelche Angst vor dir habe. Nicht deswegen, weil ich doch nicht mit ansehen kann, wie mein Nachbar 20 Euro reintut und ich bloß 2 Euro. Nicht deswegen. Deswegen, weil es um mein Herz geht. Gott hat uns das gegeben, was wir haben, damit wir geben können. Hast du das schon gewusst? Er hat dir deine Arbeitsstelle gegeben, damit du geben kannst. Deine Arbeitsstelle ist nicht dein Ernährer. Deine Arbeitsstelle ist nicht der Ort, wo du dein Brot verdienst. Das ist der Grund, weshalb die Menschen zusammenbrechen, wenn sie arbeitslos sind. Weil sie ihre Arbeitsstelle als ihren Ernährer betrachten. Weil sie davon abhängig sind. Ich weiß, wovon ich rede. Ihr könnt es mir glauben. Ich war einmal ein Jahr und einmal fast 2 Jahre arbeitslos. Und ich habe mich gefragt, wie geht es denn weiter? Ich kannte das alles mit dem Kopf. Ich kannte das alles, dass Gott mein Versorger ist. Aber es war nicht hier in meinem Herzen. In meinem Herzen war die nackte Angst. Wie kommen wir über die Runden als Familie? Wo soll ich mich denn noch bewerben? Wie soll es morgen weitergehen? Bald haben wir Sommerferien und ich würde meinen Kindern so gerne auch mal eine Freizeit ermöglichen, aber ich kann nicht. All diese Dinge, die kennt ihr mit Sicherheit alle. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, schreibt Paulus im 2. Korinther 9, Vers 8. Das, was wir heute miteinander besprechen, worüber wir heute nachdenken, ist das große Wort Glaube. Es geht nur über den Glauben. Ich kann euch das nicht beweisen. Ich bin auch nicht über Nacht reich geworden. Unser Konto sieht genauso aus wie vorher. Aber ich habe in den letzten Monaten gelernt, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, danke Jesus. Danke für das, was du mir anvertraut hast. Danke, dass du mich so wertschätzt, dass ich dein Verwalter bin. Danke, dass ich dir freudig geben darf, was mir auf dem Herzen ist. Danke, Vater. Gott segnet das Geben. In 1. Könige 17 könnt ihr eine super andere Geschichte nachlesen. Solltet ihr tun, wenn ihr das nicht schon kennt. Da ist Elia, der eine harte Zeit hinter sich hatte. Und Gott sagt zu ihm, er soll sich ausruhen. Und er spricht zu einer Witwe, die nichts mehr hat, weil nämlich Hungersnot ist, dass sie den Propheten Elia speisen soll. Und zwar mit dem, was sie noch hat. Und diese Witwe ist nicht alleine, sondern die hat einen Sohn. Und für beide reicht nur noch diese eine Mahlzeit. Und Elia sagt zu ihr, als er sie trifft, Frau, gib mir zu trinken. Und dann bringt sie ihm zu trinken und dann sagt er, Frau, gib mir zu essen. Und diese Witwe sagt, du, ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr als nur noch ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl. Und wenn ich das jetzt zurecht mache und es dir gebe, dann habe ich nichts mehr für mich und meinen Sohn. Ich habe mir gerade vorgenommen, die letzte Mahlzeit zu machen und dann werden wir beide sterben. Pure Resignation. Und dabei hatte sie vorher gewusst gehabt, dass Gott ihr sagt, du, da kommt der Elia und dem gibt's zu essen. Das ist das, was ich sehr gut kenne. Und was viele von euch sicherlich auch gut kennen. Ich habe doch nur noch das, was ich jetzt hier sehe. Und danach ist empty. Danach ist Feierabend. Danach ist Schluss. Und Elia sagt zu ihr, wenn du tust, was Gott dir gesagt hat, dann wird Gott vermehren. Dann wird Gott füllen. Und sie hat es getan. Sie hat Gott geglaubt und sie hat dem Propheten Elia geglaubt, aber hauptsächlich Gott. Und sie hat das, was sie noch hatte, gegeben. Und im Geben wurde es vermehrt. Und so hat sie drei Jahre lang genug zu essen gehabt. Der Krug und die Schale wurden niemals leer. Und nach den 3 Jahren war die Hungersnot vorbei und sie konnte sich wieder was zu essen besorgen. Ist das ein tolles Märchen? Ist das eine wunderschöne Geschichte? Oder ist es die Wahrheit? Ist es die Wahrheit über deinem und über meinem Leben? Es ist das Wort Gottes. Und bitte sag mir nicht, es steht im Alten Testament, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Es geht um das Glauben. Es geht darum, was traust du und wie glaubst du deinem himmlischen Vater? Und wir können nicht auf der einen Seite Lobpreislieder singen und ihn anbeten und auf der anderen Seite ihm nicht glauben. Wir können nicht auf der einen Seite um Heilung bitten und auf der anderen Seite ihm nicht glauben, wenn es um das Geld geht. Das ist das unterste Level des Glaubens, wenn es darum geht, was unser Kontostand ausmacht. Es ist ein geistliches Gesetz, ihr Lieben. Ein geistliches Gesetz von Saat und Ernte. Und wir werden das Geben, das Vervielfältigen nur dann erleben, wirklich nur dann erleben, wenn wir bedingungslos glauben, wenn wir tatsächlich uns nicht nur danach ausstrecken, sondern es in die Praxis umsetzen, dass wir nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, so wird dir alles andere zufallen. Ihr wisst, wo das steht, in welchem Zusammenhang das steht. Nämlich, es steht in dem Zusammenhang um das Sorgen. Also lasst uns aufhören, uns Sorgen zu machen. Sondern lasst uns lieber danach fragen, Jesus, was möchtest du von mir heute? Wen soll ich heute beschenken? Und wenn du im Augenblick vielleicht kein Geld hast, womit du beschenken kannst, dann gilt die Saat und die Ernte genauso für alle anderen Dinge. Wenn du einen Kuchen backst und es jemandem verschenkst, dann wirst du kein Geld ernten, aber du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann Kuchen ernten. Wenn du jemandem dein Auto schenkst und weil der es gerade braucht, dann wirst du kein Geld ernten, sondern du wirst aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwann mal ein Auto kriegen. Es ist noch aus keinem Apfelbaum jemals in deinem Leben ein Pflaumenbaum geworden. Niemals. Und das, was im Natürlichen gilt, das gilt auch im Geistlichen. Aber Und das kann ich nicht oft genug sagen, es geht um deine Herzenshaltung. Wenn du anfängst zu geben, weil du reich werden willst, dann ist das ein Trugschluss. Wenn du aber anfängst zu geben, weil du ein Verwalter Gottes bist und weil du möchtest, dass sein Reich groß wird, dass sein Reich mächtig wird, dass sein Reich wächst, dass du ein Segen sein kannst, dann wird Gott ganz von alleine dir mehr anvertrauen. Sorge verhindert den Segen. Gott kann uns nicht segnen, wenn wir uns ständig Sorgen machen. Das ist keine Strafe und keine Drohung, sondern es ist ein Hindernis. Es ist ein Einfallstor des Teufels. Du öffnest damit Tor und Tür für ihn. Und wir haben die Autorität, wir haben die Kraft und wir haben die Macht zu sagen, im Namen Jesu gebiete ich dir jetzt, schweig still. Jesus Christus hat mir versprochen und hat mir gesagt, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und du hast nicht das Recht, mir ständig und immer wieder irgendwelche Sorgen in meinen Kopf zu pflanzen. Du hast nicht das Recht, mir irgendwelche schlaflosen Nächte zu machen. Du hast nicht das Recht, mir Gedanken und Sorgen über meine Kinder, die ich ja sowieso nicht ändern kann, ins Ohr zu flüstern. Du hast nicht das Recht. Und im Namen Jesu gebiete ich dir jetzt und sage, verschwinde. Und dann nimm die Verheißungen aus der Bibel, lies sie dir laut vor. Und dann wirst du merken, wie in deinem Kopf und wie in deinen Gedanken etwas anderes wächst als die Sorge. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kinder, sondern es bezieht sich auch auf das Geld, was Gott uns anvertraut hat. Wohlstand ist nicht selbstsüchtig, in zweierlei Bedeutung. Es ist nicht selbstsüchtig, wenn du Wohlstand haben möchtest. Es ist aber auch im umgekehrten Fall, wenn du Wohlstand haben möchtest, darfst du nicht selbstsüchtig sein. Ich wiederhole das nochmal. Es ist nicht selbstsüchtig, Wohlstand haben zu wollen. Aber du darfst auch nicht selbstsüchtig sein, wenn du Wohlstand haben möchtest. In Matthäus 25 lesen wir die Geschichte von den drei Verwaltern, wo der Herr jedem etwas anvertraut hat, dem einen 5, dem anderen 2 und dem anderen 1 Euro. In der Bibel lesen wir von Talenten. Talente sind in diesem Fall nicht irgendwelche geistlichen Fähigkeiten. Das wird oftmals verwechselt, sondern in diesem Zusammenhang ist tatsächlich Geld gemeint, nicht irgendwelche Gaben. Er gibt also 5, er gibt 2 und er gibt 1 Euro. Und die beiden, die eben halt 5 und 2 Euro gehabt haben, die haben sie vermehrt, nämlich verdoppelt. Und der andere, der sagt, ich habe es vergraben, weil ich Angst vor dir gehabt habe, weil ich gedacht habe, du bist ein harter und ein rauer Herr. Und deswegen habe ich es vergraben. Und dann wurde diesem einen, der nur 1 Euro bekommen hat, wurde auch der weggenommen und wurde dem gegeben, der eben halt 5 Euro hatte, beziehungsweise dann am Ende 10. Wir dürfen Verwalter Gottes sein. Wir dürfen vervielfältigen. Und vervielfältigen tun wir, indem wir geben. Und zwar mit einem fröhlichen, mit einem freien Herzen. Ich sehe gerade, wir haben inzwischen schon 10 nach 12. Ich mache diesen Punkt jetzt noch zu Ende. Und das andere müssen wir dann ein andermal machen. Wir haben die Möglichkeit, aus Vergänglichem etwas Unvergängliches zu machen. Wenn du aus dem vergänglichen Geld, weil du nimmst nichts mit, wenn du mal von dieser Erde gehst, wenn du aus diesem unvergänglichen Geld etwas, aus dem vergänglichen Geld etwas Unvergängliches machen möchtest, dann investiere in das Reich Gottes. Das ist die super Geldanlage, sage ich euch. Weil das Reich Gottes ist nämlich absolut unvergänglich. Und das ist auch genau die Stelle, wo Jesus dann sagt, du hast mich gesättigt, als ich hungrig war. Du hast mich im Gefängnis besucht, als ich gefangen war. Du hast mir zu trinken gegeben, du hast mir Kleidung gegeben. Und die Leute stehen vor ihm und sagen, wann haben wir das alles gemacht? Davon wissen wir ja überhaupt gar nichts. Ihr Lieben, wir tun das, wenn wir danach fragen, was wir denn ins Reich Gottes geben sollen. Und wenn du danach mit offenem und mit freiem Herzen fragst, dann wird Gott die Antwort geben. Dem einen sagt er vielleicht, er soll 50 Euro geben. Dem anderen sagt er vielleicht, gib 2 Euro. Dem übernächsten sagt er vielleicht, geh zu dem hin und sag ihm ein liebes Wort, der braucht das im Augenblick gerade. Wichtig ist, dass wir es mit freiem Herzen und mit fröhlichem Herzen tun. Wohlstand ist dafür da, damit wir ins Reich Gottes investieren können. Gott verspricht dir Wohlstand. Gott verspricht dir Segen, wenn du ins Reich Gottes investierst. Denk an die Geschichte von Abraham. Denk an die Geschichte von der armen Witwe. Für mich eine Tatsache, die auch für mich und mein Leben gilt. Und sie gilt auch für dich und für dein Leben. Wahrer Wohlstand definiert sich darüber, wie viel wir weitergeben, nicht durch das, was wir für uns behalten. Wenn du dein Geld festhältst, wird sich deine Hand niemals öffnen, um zu empfangen. Deswegen mache ich dir Mut. Öffne dein Geld, deine Hand und öffne dein Herz für das, was Gott dir sagt. An dem Punkt möchte ich jetzt gerne Schluss machen. Jesus war auf dieser Erde reich. Er war kein armer Schlucker. Es gibt dafür jede Menge Belege und jede Menge Zeugen. Ein einziges möchte ich nur kurz anfügen. Als Jesus am Kreuz hing und als um sein Gewand gewürfelt wurde, da wurde deswegen um sein Gewand gewürfelt, weil dieses Gewand nämlich in einem Stück gefertigt worden war. Von oben bis unten in einem Stück durchgewebt. Und solch ein Gewand hatten nur ganz reiche Menschen zur damaligen Zeit. Jesus hatte ein Haus. Jesus ist umgezogen von einem Haus ins andere. Jesus hatte einen Verwalter, den Judas. Glaubt ihr allen Ernstes, der brauchte Judas als Verwalter für das Geld, weil da nur so ein paar Groschen drin gewesen sind? Jesus war ein reicher Mann. Es ist nicht selbstsüchtig, reich zu sein. Aber Wohlstand definiert sich durch das, was du gibst, nicht durch das, was du behältst. Und wir dürfen in dieser Gemeinde, dürfen wir es erleben, wie Gott vervielfältigt, auch und gerade an Geld. Ich weiß, dass diese Gemeinde ihren Zehnten gibt. Aber ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, in diesen Segen Gottes auch zu leben, das auszusprechen. Das auszusprechen, dass Gott uns segnen wird. Und nicht das auszusprechen, dass wir nur den und dem Budget haben und mehr nicht. Lasst uns das praktizieren, was wir hier leben, nämlich diesen Glauben und dieses Vertrauen. Lasst uns das erfahren. Gerade im Hinblick darauf, dass wir einen neuen Pastor, eine neue Pastorin suchen. Lasst uns vertrauen in den Gott, der seit Urzeiten gesagt hat, wenn du gibst, dann werde ich dir geben. Amen.